Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. Hallo und herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr über den Award für Aufschrei, weil er unsere Arbeit nicht nur erleichtert, sondern sie vielfältiger macht in vielen Bereichen. Denn wenn nicht die Medien, wer sonst könnte auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam machen und versuchen, sie durch eine breite Veröffentlichung zu verändern.
Der damalige Tagesschau-Sprecher Jan Hofer hielt 2013 die Laudatio als der Hashtag Aufschrei auf Twitter mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde, als erster Hashtag überhaupt. Damit ging der Preis nicht nur an ein Projekt und dessen Urheberinnen, sondern an eine ganze Debatte über Sexismus. Wir schauen hier gleich nochmal auf diese Debatte zurück und fragen, was heute, 10 Jahre später, aus ihr geworden ist. Schön, dass Sie zuhören. In gut 3 Wochen beginnt die Berlinale, und zwar die heiß ersehnte 73. Ausgabe. Nach den vergangenen 2 Jahren, in denen die Berlinale Corona-bedingt nicht in vollem Umfang stattfinden konnte, soll das Festival jetzt endlich wieder mit altem Glanz, mit rotem Teppich und möglichst viel Glamour zurückkehren. Heute Vormittag hat die Berlinale-Leitung einen Ausblick auf das Festivalprogramm gegeben. Meine Kollegin aus der Filmredaktion, Susanne Burg, war gerade bei der Pressekonferenz dabei. Hallo Susanne.
Hallo.
Im vorletzten Jahr hat die Berlinale nur online stattgefunden. Im vergangenen Jahr gab es eine abgespeckte Version. Ist denn, was den Umfang, sagen wir mal, die Filmmenge und die Aufführungen angeht, diesmal wirklich wieder alles beim Alten?
In der Hinsicht ist wirklich alles beim Alten. Man setzt auf volle Kapazität, die Berlinale setzt auf Präsenz. Wobei man sagen muss, in den letzten Jahren haben einige Kinos am Potsdamer Platz, was ja das Herz der Berlinale ist, zugemacht, haben ihre Kapazitäten beschränkt. Die Wettbewerbsfilme finden dort nach wie vor statt, die Premieren, aber die Berlinale bekommt also auch den Umbau der Kinolandschaft zu spüren. Und so hat dann die Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek heute auch gesagt, das Festival sieht sich auch in der Pflicht, dem Kino an sich zu helfen.
Nach 2 Jahren Pandemie muss es neu starten. Ein Teil des Publikums ist schon wiedergekommen, ein Teil des Publikums muss noch motiviert werden, wieder in die Kinoseele zu kommen. Wir möchten noch enger mit Kinos und Verleihfirmen daran arbeiten, uns gemeinsam Gedanken dazu zu machen, wie wir als Berlinale auch verstärkt in solche Kooperationen gehen können und fürs Kino werben können.
So ist zum Beispiel also eine Kooperation speziell für Jugendliche in Kinos geplant. Ansonsten setzt die Berlinale weiterhin auch auf Themen wie Inklusion. Es gibt verstärkt Audiodeskription bei den Filmen oder auch auf ökologische Nachhaltigkeit. Der rote Teppich wird wieder aus recyceltem Plastik sein. Also eine Weiterentwicklung des Alten und gleichzeitig natürlich auch alles irgendwie anders, denn da ist ja auch noch die allgemeine Weltlage, mit der die Berlinale auch umgehen muss.
Ja, apropos, also die Berlinale versteht sich ja traditionell als explizit politisches Festival. Und genau in die Zeit des Festivals fällt ja auch der erste Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Wie geht die Berlinale wohl damit um?
Ja, es sind verschiedene Aktivitäten geplant an jedem Tag. Beim Filmmarkt gibt es zum Beispiel ein Sondermaßnahmenpaket, Finanzierungsmöglichkeiten für ukrainische Filmschaffende, oder es sind eher so symbolische Aktivitäten angedacht, wie ein Ansteckpin in den ukrainischen Nationalfarben, den man tragen kann. Dann gibt es natürlich in allen Sektionen Filme, die den Krieg in der Ukraine thematisieren. Sehr prominent wird dabei sein ein Projekt von Sean Penn und Aaron Kaufmann. Superpower heißt der Film, Dokumentarfilm, den Sean Penn über monatelang in der Ukraine gedreht hat, eben über den russischen Angriffskrieg Ukraine. Und es wird auch mehrere Veranstaltungen zum Iran geben. Auch hier Panels, viele Filme, darunter ein Film in der Sektion Encounters, My Worst Enemy, über Foltererfahrungen im Iran. Also das sind nun alles explizit Filme, die Krieg und Folter thematisieren. Aber der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, hat heute gesagt, im Allgemeinen kann man beobachten, dass die Wirklichkeit recht drastisch Einzug in die Filme hält.
Gegenwärtig haben wir das Gefühl, dass die Realität wieder da ist. Filme eignen sich gut, um diese Realität aufzunehmen. Aber das ist genug. Wenn die Realität und die Gewohnheiten sehr stark werden, brauchen wir Poesie. Poesie kann auch Abwehr sein. Die Kamera ist ein Fenster in die Welt, aber immer auch ein Filter für die Realität.
Also Carlo Chatrian spricht auch über die künstlerische Verarbeitung hier dieser Wirklichkeitserfahrung und ich bin gespannt, wie sich das dann in den Film wirklich niederschlägt.
Ja, das sind wir alle. Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter, der hat ja auch heute die 18 Filme des Wettbewerbs vorgestellt. Das ist ja sowas wie das Herzstück der Berlinale. Gab es da echte Highlights in diesem Jahr zu entdecken?
Das Auffälligste ist tatsächlich eine starke deutsche bzw. deutschsprachige Präsenz mit 5 Wettbewerbstiteln. 3 davon von Filmemacherinnen, nämlich Emily Artef und Angela Schanelek. Beide waren in den letzten 5 Jahren schon mal im Wettbewerb. Wir erinnern uns, Emily Artef mit ihrem Romy Schneider-Film 3 Tage in Quiberon, Angela Schanelek mit Zu Hause aber und nach 40 Jahren wieder im Rennen um den Goldenen Bären zurück, Margarete von Rotter mit einem Film über die tragische Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Das ist allerdings, muss man sagen, in der Mehrheit eine Schweizer Produktion. Bei den Männern ein alter Bekannter, Christian Petzold, das 6. Mal ist er im Wettbewerb, jetzt mit dem 2. Teil einer geplanten Trilogie über die deutsche Romantik, wieder mit Paula Bär in der Hauptrolle, dazu dann auch noch der Regisseur Christoph Hochhäusler mit einem Thriller, also eine sehr starke Präsenz der Berliner Schule. Ansonsten illustre Namen wie Philipp Garrel aus Frankreich, dabei auch ein Animationsfilm aus Japan, der Film des indigenen australischen Filmemachers Ivan Sen, und der US-Film Manodrom mit Jesse Eisenberg und Adrian Brody, also ein sehr breites Spektrum.
Heute wurde das Programm der 73. Internationalen Filmfestspiele in Berlin präsentiert. Vom 16. bis 26. Februar gibt es wieder die erstklassige Gelegenheit, sich vor dem grauen, kalten Winter-Berlin im Kino zu verschanzen und erstklassiges Weltkino zu erleben. Susanne Burg war das mit einem ersten Blick aufs Programm. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Wir bitten, die Leitungsqualität zu entschuldigen.
Fundstück.
Wenn Sie den Überblick über die Fotos auf Ihrem Smartphone verloren haben, macht das gar nichts. Sie sind damit in guter Gesellschaft. Andy Warhol hat über 20 Jahre lang vorgemacht, was es heißt, seinen Blick auf das Leben und die Welt intensiv zu dokumentieren. Ob im Supermarkt, am Telefon, beim Dinner oder bei der Arbeit. Alles wurde mit einem kleinen Diktiergerät festgehalten und archiviert. An die 6000 Stunden Material sind so zusammengekommen. Die Szenen einer Party in der Factory haben ihren Weg sogar auf eine Schallplatte gefunden. Neben einem silbernen Ballon gehörte sie zu den Gimmicks in dem Buch Andy Warhols Index, mit dem er das Leben in der Factory 1967 porträtiert hat.
It's a very sentimental book.
Do you think so?
Yeah, very. We're not really that sentimental.
You mean it's romantic?
Or we're not supposed to be.
That's a sentimental spread.
That's why it has been changed 3 times before this version came.
You know how this page is like this?
There's a
one page that has a record over your face. How's that? We don't get to that yet.
This is...
What is this supposed to be, that plastic?
That's a record. We're making it.
Oh, you're making it?
At this very moment.
I mean, what is going to be on it? Us talking, right?
Yeah. Isn't that lovely?
Mm. Coughing.
It's one of the nicest things.
That's really lovely.
Oh, really? Oh, no.
It looks like an outtake from Blow.
It looks from Blower.
Millbrook.
Cool.
Good morning.
The way people are there, just walking.
Good morning.
Well, that'll be the theme of the book.
Yeah, but that's not even.
Renee.
Oh, well, you cut out part of the picture,
Renee,
though.
Same, yeah.
Hey, it was like that much more.
Renee, come over here.
Same place with different things happening.
Please. Come over here.
Where did you get that?
Here's a before and after picture. It's called Nude Restaurant.
Ein Stück aus Andy Warhols Factory, gefunden von unserem Experten für Soundfragen, Paul Paulun. Die Zeiten, als sich Geschichte nur über Bücher vermittelt hat, diese Zeiten gehören längst selbst der Geschichte an. Gerade heute erscheint ein neues Computerspiel, das sich mit der Weimarer Republik beschäftigt. Was hätte ich gesagt, mit dem Untergang der Weimarer Republik, aber dass dieser Ausdruck problematisch ist, das immerhin habe ich schon in diesem Spiel gelernt. Untergang klingt nämlich irgendwie so ein bisschen wie so eine Naturkatastrophe, die man nicht abwenden kann. Der Terminus Zerstörung wäre in diesem Fall aber weitaus korrekter. Mission 1929 ist ein sogenanntes Browser-Game, bei dem man in die Rolle einer kritischen Journalistin schlüpft. Die heißt Eva Neumann. Und jetzt hören wir sie mal. Hören wir nicht. Moment. Jetzt vielleicht.
Hallo, ich bin Eva. Grüße aus 1929. Ich habe eine Mission für dich. Der Kampf um Demokratie. Freie Wahlen, Grundrechte, sowas halt. Wie in unserer Weimarer Verfassung. Für Deutschland. Wo die Kultur.
Hinter diesem Spieleprojekt, hinter Mission 1929, steckt der Verein Weimarer Republik e.V. Und mit dem Geschäftsführer, dem Historiker Stefan Zenker, spreche ich jetzt hier im Kompressor. Schönen guten Tag nach Weimar.
Ja, schönen guten Tag.
Mission 1929 heißt Ihr Spiel. Es spielt auch im Jahr 1929. Warum ausgerechnet in diesem Jahr?
Also das Spiel startet im Jahr 1929, weil in diesem Jahr natürlich die Weltwirtschaftskrise ihren Anfang nahm und auch die Krise der Demokratie bemerkbar wurde. Und dementsprechend starten wir 1929 und enden dann letztendlich 1933 bei der endgültigen Zerstörung dann der Weimarer Republik.
Nun haben diese sogenannten Games in der Geschichtsvermittlung ja mittlerweile wirklich einen festen Platz. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung die Vor- und Nachteile von Games, was Geschichtsvermittlung betrifft, vielleicht gerade auch im Vergleich zu einem klassischen Museum, wie Sie es ja mit Ihrem Verein auch betreiben?
Also Games sind natürlich keine Lösung für alle Themen, sondern sie sind eine interessante Ergänzung. Die ersetzen niemals ein Museum, die ersetzen auch kein Buch und keine Fernsehsendung. Aber sie sind halt in einem bestimmten Bereich eine gute Ergänzung, um speziell auch junge Zielgruppen zu erreichen für Geschichtsvermittlung, für historische Themen. Und deshalb glaube ich, dass da auch eine sehr gute Chance drin liegt, Zielgruppen zu erreichen, die jetzt eben nicht unbedingt ein Buch in die Hand nehmen würden. Beziehungsweise auch ist das interessant für Schulklassen, den Geschichtsunterricht eben noch ein wenig interaktiver und spannender zu gestalten.
Ja, Herr Zenker, leuchtet mir alles ein. Jetzt kennen wir ja alle das Ende der Geschichte, also das Ende der Weimarer Republik. Das ist hinlänglich bekannt. Hat man denn in Ihrem Spiel eigentlich die Möglichkeit, die Nazis zu verhindern? Ist das vielleicht sogar das Ziel des Spiels?
Nein. Also wir werden die Geschichte nicht verändern durch das Spiel, sondern es geht darum, der Eva Neumann, der Journalistin, dabei zu helfen, Ereignisse herauszufinden, die für die Demokratie wesentlich sind und auch zu ihrer Zerstörung beitragen. Und das heißt, es geht nicht darum, die Geschichte zu verändern, sondern besser zu verstehen.
Das ist jetzt hier ein sogenanntes Point-and-Click-Adventure. Als Spieler sind da die Wahlmöglichkeiten begrenzt. Kann man denn mit dieser Spielmechanik überhaupt Jugendliche, die ja vielleicht sonst sich eher, weiß ich, für Grand Theft Auto oder Minecraft oder sowas begeistern, überhaupt mit Mission 1929 locken? Ist das überhaupt Ihr Anspruch?
Also unser Anspruch ist es insbesondere, Schulen damit zu erreichen. Uns ist klar, dass wir jetzt kein Angebot machen, das jetzt mit Blockbustern im Spielebereich konkurrieren kann. Aber darum geht es uns nicht vordergründig, sondern uns geht es insbesondere darum, Geschichtsunterricht einfach lebendiger zu machen. Und wir haben das bereits mit verschiedenen Gruppen, Jugendgruppen, Schulklassen ausprobiert und sind durchgängig auf ein sehr positives Feedback gestoßen. Inwiefern natürlich dann Leute privat auch dieses Spiel sich anschauen, da würden wir uns natürlich freuen, aber wir wissen, dass der Wettbewerb da natürlich riesig ist.
Jetzt erklären Sie, dass Sie sich wünschen, dass man mit dem Spiel idealerweise für die Gegenwart lernen soll. Was kann und soll man denn da bestenfalls lernen? Was wären so Ziele, die Sie formulieren?
Also zunächst muss man sagen, dass wir heute natürlich in einer ganz anderen Zeit leben und die Rahmenbedingungen für die Demokratie sind völlig anders. Aber die Faktoren, die damals zur Zerstörung der Weimarer Republik führten, die gibt es heute genauso. Und uns geht es darum, dass man, wenn man dieses Spiel spielt, erfährt, diese Faktoren, die damals zur Zerstörung führten, die muss ich auch heute ernst nehmen. Und unser Wunsch ist eigentlich, dass man damit sensibler wird für die Entwicklungen, die aktuell in unserer Gesellschaft stattfinden.
Stefan Zenker ist Historiker und Geschäftsführer des Vereins Weimarer Republik e.V. Der Untergang oder besser die schleichende Zerstörung der Weimarer Republik lässt sich jetzt auch über das Computerspiel Mission 1929 erleben. Kostenlos als Browser-Game zu spielen unter www.mission1929.de. Herr Zenker, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei der Oscarverleihung geht das Biopic Elvis als einer der Favoriten ins Rennen, aber dem Schauspieler Tom Hanks hat der Film gleich 2 Nominierungen für die Goldene Himbeere eingebracht, eine Art Anti-Oscar. Wie die Veranstalter mitteilten, ist Hanks unter anderem als schlechtester Nebendarsteller nominiert. Er spielt in der Filmbiografie den Manager von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley. Die Veranstalter kritisierten neben seinem aufwendigen Make-up auch seinen, wie es hieß, lächerlichen Akzent in der Rolle. Für wenig Begeisterung sorgte auch Hanks Auftritt als Meister Geppetto im Disney-Remake von Pinocchio. Das brachte ihm eine Nominierung als schlechtester Schauspieler ein. Hinter dem Preis stehen Filmkritiker, Presseleute und Filmschaffende aus den USA und weiteren Ländern. Die Goldenen Himbeeren werden traditionell am Abend vor der Oscar-Gala vergeben. In Hamburg läuft seit heute ein künstlerischer Wettbewerb dazu, wie das Umfeld des umstrittenen Bismarck-Denkmals im alten Elbpark gestaltet werden könnte. Der Historiker Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg kritisiert die Bedingungen dafür. Grundsätzlich sollten Denkmäler nicht einfach weggeräumt werden, sondern als historische Quellen die Menschen heute zum Nachdenken bringen, sagte Zimmerer hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Aber das Problem in Hamburg sei der enge Rahmen für den Wettbewerb. Das Denkmalsamt habe vorgeschrieben, an der Statue selbst dürfe nichts verändert werden und gebe die Richtlinien vor.
Das ist eine völlig absurde Situation und eigentlich müssten wir dringend über die Rolle des Denkmalschutzes eigentlich bei der Dekolonisierung sprechen oder die behindernde Wirkung, weil es geht ja gerade darum, Denkmäler, die sind ja heroisierende Darstellungen, eigentlich zu brechen oder die Wahrnehmung zu brechen und zu einer Auseinandersetzung einzuladen. Denn in Denkmälern setzt sich eine Gesellschaft eigentlich Vorbilder. Sie einigt sich darauf zu sagen, das sehen wir als etwas Vorbildhaftes an, als identitätsstiftend.
Jürgen Zimmerer, er leitet an der Universität Hamburg die Forschungsstelle Hamburg Koloniales Erbe. Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar ruft Kulturstaatsministerin Claudia Roth alle Menschen in Deutschland dazu auf, an einem digitalen Erinnerungsprojekt mitzuwirken. Es heißt Hashtag Every Name Counts und dabei erfassen Freiwillige die Daten von historischen KZ-Dokumenten. Ziel der aktuellen Aktion ist es nun, innerhalb einer Woche 30.000 Häftlingskarten zu Gefangenen des ehemaligen Konzentrationslagers Stutthof online zu erschließen. Die Dokumente werden von den Arolsen Archives in Hessen aufbewahrt, die auch als internationaler Suchdienst Bad Arolsen bekannt sind. Sie gelten als weltweit umfassendstes Archiv von Dokumenten zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Der Wiener Schriftsteller Thomas Stangl ist mit dem Bremer Literaturpreis 2023 ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige wurde für seinen Roman Quecksilberlicht geehrt. Die Jury teilte zur Begründung mit, Stangl stelle mit nicht nachlassender Sprach- und Imaginationskraft die Frage nach der Macht der Sprache und der Sprache der Macht. Der Autor schildere in seinem Buch die eigene Familiengeschichte vor dem Horizont der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der Bremer Literaturpreis ist mit 25.000 Euro dotiert.
Ziemlich genau 10 Jahre ist es jetzt her, dass die Bloggerin und Publizistin Anne Wiezorek auf die Idee kam, Erfahrungen mit Alltagssexismus bei Twitter zu bündeln. Unter dem Hashtag Aufschrei taten es ihr in kürzester Zeit Tausende nach. Mädchen und Frauen, die von kleinen alltäglichen Herabwürdigungen genauso berichteten wie von schweren Überschreitungen körperlicher Grenzen. In Tweets wie diesen.
Der Mathelehrer, der mir sagte, ich bräuchte das nicht verstehen. Ich würde eh mal Mutti mit Abitur.
Der Schwimmlehrer, der alle Mädchen im Kurs zur Begrüßung auf den Mund küsste. Die jeweils jüngste mit Zunge.
Auch jenseits des Internets war die Resonanz auf den Hashtag Aufschrei enorm groß. Es folgten Zeitungsartikel, etliche Talkshows, eine breite gesellschaftliche Diskussion. Wie nachhaltig hat sich durch den Hashtag Aufschrei die Diskussion über Sexismus in Deutschland verändert? Das wollen wir jetzt, 10 Jahre später, mit Anne Wiezorek höchst selbst besprechen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Nochmal zurück zu diesem Abend vor 10 Jahren. Das war der 24. Januar. Das müssen wir uns so vorstellen. Sie lesen bei Twitter den so kurzen wie bestürzenden Bericht einer jungen Frau, die da schreibt, der Arzt, der meinen Po tätschelte, nachdem ich wegen eines Selbstmordes im Krankenhaus lag. Was geschah dann?
Ja, das war ja Nicole von Horst, der ich eben auch auf Twitter gefolgt bin. Deswegen habe ich das überhaupt gesehen. Also war das natürlich auch eine Person, zu der ich schon einen Bezug hatte. Auch wenn wir uns noch nicht offline kannten, aber über das Netz kannten wir uns eben schon lange. Und das hat mich sehr bestürzt. Und dann habe ich eben gesehen, dass sie schon andere Erfahrungen in ähnlichen formuliert geteilt hatte. Und ja, habe eben gemerkt, dass das direkt was mit mir macht, dass ich diesen Mut sehr bewundernswert und auch ansteckend finde. Und ja, das ging offenbar auch anderen Frauen so. Die hatten sie dann auch schon drauf angesprochen, diese Grenzerfahrung, die sie da geschildert hat, dass sie das so beeindruckend fanden und eben auch schon überlegt haben, ihre eigenen Sachen zu teilen. Und ging mir dann eben auch so. Und dann habe ich aber gleich auch sehr pragmatisch gedacht, mit dem Hashtag wäre das doch direkt nochmal besser. Und dann habe ich auch relativ schnell schon Aufschrei vorgeschlagen.
Dass dieser Hashtag eine so große mediale Aufmerksamkeit bekommen würde, das hat sie selbst überrascht. Sie beschreiben das sehr schön in ihrem 2014 erschienenen Buch, wie sie im Grunde 2 Tage, nachdem sie diesen Hashtag geschrieben haben, die ersten Einladungen für Talkshows auf dem Tisch hatten. Und das Ganze war aber möglicherweise dann auch nochmal eben so stark befeuert durch einen Zeitungsartikel, der zeitgleich erschienen ist, nämlich der Artikel der Stern-Journalistin Laura Himmelreich, wo sie sexistische Kommentare des FDP-Politikers Rainer Brüderle beschreibt. Damit ging die Diskussion, man muss es wirklich sagen, durch die Decke. Wenn Sie nochmal von heute zurückschauen, was waren damals die vielleicht zentralsten Momente, vielleicht auch Pole dieser Diskussion?
Ja, also ich würde schon sagen, dass die Günther Jauch Talkshow, in der ich ja dann auch zum allerersten Mal saß, dass das so ein erster wichtiger Punkt in der Debatte war. Wobei, wenn man die von heute nochmal rückblickend anschauen würde, würde man auch mal merken, also es dreht sich schon sehr um diesen Fall Rainer Brüderle. Obwohl gerade Aufschrei ja auch klar gemacht hat, naja, das ist halt ein Fall von vielen. Wir haben hier ein strukturelles Problem. Deswegen gibt es auch so viele Betroffene, die hier Erfahrungen zu berichten haben leider. Und dass wir da gesamtgesellschaftlich eben auch drauf gucken müssen. Und die Gegenpole wurden da in der Debatte natürlich oder in der Diskussion in der Runde auch schon aufgemacht, ne? Also Menschen wie ich jetzt, die eben da mit der notwendigen Ernsthaftigkeit drüber sprechen möchten und klar haben möchten, okay, es geht eben nicht darum, dass Frauen irgendwas tun müssen, um nicht mehr belästigt zu werden, sondern dass Männer das belästigende Verhalten letztendlich erlassen sein müssen. Und in der Runde, ich erinnere mich noch sehr gut, saß ja eben auch Wiebke Bruns, die dann wirklich Männer am Ende auch mit Tieren verglichen hat, so nach dem Motto, die können ja gar nicht anders. Also wirklich auch ganz fiese Männerbilder am Ende da verbreitet wurden, ohne wirklich zu gucken, was können wir denn und was müssen wir als Gesellschaft auch tun, damit sich das überhaupt ändert. Und damit das nicht mehr so normalisiert wird und auch tabuisiert wird, was an sexualisierter Gewalt eben leider auch noch jeden Tag in Deutschland letztendlich passiert und an sexistischen Strukturen so existiert.
Interessant war ja auch der Titel dieser Jauch-Sendung, nämlich Herrenwitz mit Folgen, hat Deutschland ein Sexismusproblem? Also ja. Da wurde im Grunde die Existenz dieses Problems schon mal grundsätzlich bezweifelt.
Genau.
Sie sind viel in Talkshows gewesen, haben zahlreiche dieser Shows absolviert, ja wirklich ungeübt und aus der Kalten. Das erfordert ja doch auch einen gewissen Mut. Was haben Sie in dieser Zeit darüber gelernt, wie man in der Mediengesellschaft über Sexismus sprechen kann und wie man möglicherweise nicht sprechen kann? Also wie war das damals für Sie?
Ja, das war tatsächlich eine große Herausforderung, ist es immer noch, auch wenn ich sagen würde, dass es ein bisschen besser geworden ist, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Also wo ich schon gemerkt habe, was für viele vorstellbarer war, darüber zu sprechen, war, wenn es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ging, weil da die Hierarchien einfach sehr viel klarer sind. Aber wenn wir sozusagen in anderen gesellschaftlichen Sphären sprechen, ob es jetzt in der Beziehung ist, in familiären Konstellationen und so weiter, dann war es für viele schwerer vorstellbar, dass da auch Geschlechtermachtverhältnisse herrschen, weil einfach unsere Gesellschaft so aufgebaut ist über patriarchale Machtverhältnisse oder eben sexistische Machtverhältnisse, wo Männer in dem Sinne höher gestellt sind als Frauen und Menschen anderer Geschlechter schon mal gar nicht existieren und komplett wegignoriert werden sollen. Und ja, da habe ich schon gemerkt, dass das medial mitunter schwer zu vermitteln war, dass viele sehr drauf fixiert waren, sag mal so, möglichst skandalträchtige Erfahrungen vielleicht auch von Betroffenen teilen zu wollen, wo man dann natürlich auch aufpassen muss, dass das nicht so boulevardesk irgendwie wird. Und vor allem, dass Betroffene da ja sensibel behandelt werden. Also da gibt es ja auch Leitfäden zu. Und da denke ich, da war noch journalistisch, war große Ausbaufähigkeit.
Sie und auch viele andere haben ja in der Folge dieser Debatte auch zum ersten Mal massive Erfahrungen mit digitalem Hass und Gewalt machen müssen. Wie war das damals für Sie?
Also das war insofern keine Überraschung, weil letztendlich innerhalb der feministischen Netzwerke, wo ich mich bewegt habe, gab es die Diskussion um digitale Gewalt, um Hasskommentare schon sehr lange. Ich würde auch meinen, wir waren mit die Ersten, die da einfach wirklich vorgewarnt haben. Nicht zuletzt, weil wir auch die Ersten waren, die betroffen waren. Wobei ich es in dem Ausmaß eben selber noch nicht erfahren hatte. Und das wirklich extrem kräftezehrend und auch beängstigend war. Ich meine, das ist genau das, was solche Kommentare bewirken sollen. Und da muss man dann schon sehr aufpassen, sich rechtzeitig abzugrenzen und zu gucken, okay, das tut mir gerade nicht gut, dann muss ich jetzt hier wirklich vielleicht auch erstmal gerade die Plattform, die ich sonst nutze, ein bisschen liegen lassen. Aber wenn ich dann mal wiederum schaue, wie sich das zu heute verhält, wir haben ja auch diesen Blick gerade 10 Jahre später, da bin ich schon sehr froh, wenn ich sehe, wir haben mittlerweile Gesetze zu digitaler Gewalt, wir haben mehr Hilfs- und Beratungsstrukturen, das ist immer noch nicht genug, aber es ist was da, im Gegensatz zu damals, wo wir wirklich sagen mussten, wir hatten noch nicht.
Die Publizistin Anne Wiczorek ist bei mir, Grimme, online prämierte Bloggerin und Publizistin und vor 10 Jahren Urheberin des Hashtags Aufschrei. Frau Wiczorek, heute, 10 Jahre später, sind wir in vielerlei Hinsicht ein ganzes Stück weiter. Das haben Sie gerade auch beschrieben, was Hate Speech im Netz betrifft. 2017 ging mit dem Hashtag MeToo der ja bisher bekannteste und vielleicht schlagkräftigste um die Welt, was Sexismus betrifft. Wie ist denn Ihr Eindruck, wie andere Debatten sich vielleicht an die Erfahrungen mit dem Hashtag Aufschrei andocken konnten?
Ja, also was ich damals schon als sehr positiv gesehen habe, ist, als das mit MeToo losging, habe ich auch viele Anfragen, journalistische, bekommen. Und da haben sich viele auch auf Aufschrei bezogen. Also das war jetzt nicht so, wir müssen jetzt wieder komplett von Null anfangen, was oft bei feministischen Debatten leider davor der Fall war, sondern dass man gesehen hat, okay, gibt's eine Kontinuität, ne? Das ist jetzt einfach, in dem Moment war ja MeToo, sag ich mal, weltweit sehr viel schlagkräftiger natürlich als das, was Aufschrei eher für so den deutschsprachigen Raum geleistet hat. Aber wo man eben auch sieht, wie haben sich Social-Media-Plattformen weiterentwickelt, dass mehr Menschen die nutzen, dass natürlich dann auch mehr Menschen darunter ihre Erfahrungen teilen und dass wir aber gleichzeitig auch diesen starken Fokus drauf hatten, weil der Ursprung des Hashtags dann erstmal in dem Moment, obwohl es ihn ja schon viel länger gab, die Idee dahinter von Tarana Burke, dass aber der Hashtag dann sozusagen mit dem Blick auf Hollywood natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit hat, als wenn das hier ja, verbunden mit einem deutschen Politiker, sage ich jetzt mal, passiert. Also da finde ich, konnte das schon ganz gut andocken und hat aber eben gezeigt, okay, es ist alles sehr viel größer, sehr viel mehr Plätze, Orte in unserer Gesellschaft sind davon betroffen. Und deswegen hilft es halt nicht, wenn wir uns an Einzelpersonen letztendlich abarbeiten oder sagen, der eine hier ist so ein Monster, sondern wir müssen auch mal gucken, welche gesellschaftlichen Strukturen haben eigentlich dazu geführt, dass sich überhaupt jemand so verhalten konnte und vor allem, dass sein Verhalten so lange gedeckt wurde.
Jetzt sind 10 Jahre rum. Wie denken Sie oder wie nehmen Sie wahr, wie sich die Diskussion über speziell Alltagssexismus verändert hat in Deutschland?
Ja, das ist so 50-50. Also wir haben ja insofern immer eine Bewegung nach vorne mit solchen Hashtags, auch weil einfach generell ein größeres Bewusstsein dazu entsteht, was das Problem ist, wie verbreitet es noch ist. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch immer wieder Attacken darauf. Ne? Es soll lächerlich gemacht werden, es soll kleingeredet werden. Wir haben das ja mit der digitalen Gewalt schon angesprochen, da wird dann auch Hass verbreitet konkret. Und insofern haben wir so eine Parallelität von, da bewegt sich was nach vorne, aber es soll auch gleichzeitig wieder zurückgedrängt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, 2021, als Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin an den Start ging, haben wir auch noch sehr viele sexistische Kommentare gesehen. Ich glaube, sie hat so 6 bis 8 Mal mehr Hass abbekommen im Netz als ihre männlichen Kandidaten da. Und auch in den Medien wurde sie, sag ich mal, nicht durchweg ernst genommen behandelt. Also das ist schon was, wo man sieht, okay, da sind wir längst nicht so weit, wie wir vielleicht glauben, auch wenn wir vorher so ganz lange eine Kanzlerin hatten. Und ich meine, Angela Merkel hat natürlich auch ihre Sachen abbekommen. Also da denke ich nur an die Mutti, die sie ja ständig genannt wurde. Also insofern könnte besser sein, definitiv, da haben wir noch einiges zu tun und trotzdem sehe ich aber auch Fortschritte, wenn ich jetzt überlege, ich war, als es mit MeToo losging, auch in einer Talkshow bei Maybrit Illner und die hat da schon ganz selbstverständlich von sexualisierter Gewalt gesprochen, also einem Begriff, der eigentlich aus dem feministischen Diskurs kommt und ich finde es sehr gut, dass diese Expertise mittlerweile auch im journalistischen Rahmen ernst genommen wird.
Stichwort Medien. Wenn Sie aus heutiger Sicht nochmal die Möglichkeiten einschätzen sollten, wie kollektive Erfahrungen überhaupt Debatten anstoßen können, sind es dann tatsächlich vor allem die sozialen Medien, von denen diese Schlagkraft ausgeht? Oder würden Sie sagen, es sind nach wie vor genauso die klassischen Medien? Also wie und wo, denken Sie, könnte heute so eine Debatte überhaupt noch groß rauskommen oder ihren Ursprung finden?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil natürlich gerade eine Plattform wie Twitter ist auch 10 Jahre später nochmal ganz anders zu beurteilen als damals. Ich finde das auch nochmal ein Unterschied, wenn man einen Hashtag gezielt startet, als wenn der sozusagen aus der Situation heraus entsteht, wie es bei Aufschrei ja der Fall war. Aber wenn man das gezielt starten würde als Kampagne zum Beispiel, fände ich da schon, dass diejenigen, die das organisieren, da auch eine Verantwortung hätten, sage ich mal, Fürsorge zu leisten für eben die Menschen, die sich darunter äußern, damit sie gerade im Fall von digitaler Gewalt auch direkt wissen, wo sie sich dahin wenden können und was sie zu tun haben. Das, finde ich, hat sich definitiv in die Richtung, müsste sich das dann verändern. Und natürlich, also das könnte heute wahrscheinlich am ehesten bei TikTok passieren. Dann kriegen das vielleicht gewisse Generationen gar nicht mal mehr mit. Und dann wäre das natürlich wieder relevant zu gucken, okay, wie können ja auch traditionellere Medien oder die klassischen Medien da als Verstärker funktionieren, diese Themen aufzugreifen und sozusagen denen dann eine Plattform zu bieten, um das außerhalb dieser jeweiligen Social-Media-Plattform auch verbreiten zu können. Aber ich glaube, generell ist es schon noch möglich. Nur die Bedingungen sollte man sich ganz gut angucken. Ne? Also dass wirklich auch Leute nicht nur ihre traumatischen Erfahrungen ja auch mitunter teilen, sondern auch die Möglichkeit direkt bekommen, an Hilfs- und Beratungsstrukturen anzudocken.
Anne Wiczorek hat vor 10 Jahren den ersten Tweet zum Thema Alltagssexismus unter dem Hashtag Aufschrei abgesetzt. Über die Erfolge, über die Folgen und die möglichen Erfolge ihrer Initiative können Sie auch in Ihrem Buch lesen, weil ein Aufschrei nicht reicht für einen Feminismus von heute. Der Band ist bei Fischer erschienen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Kompressor.
Sehr gerne.